Ich glaube, der Einzige, der Thorsten Dietz bekehren kann, ist Thorsten Dietz oder Gott selber.
Kirche lebt heute von der Hoffnung, sie könnte auch anders sein. Sie könnte neu werden, sie könnte neue Formen und neue Gestalten durchdringen. Das tut sie auch ständig. Sie lebt von der Hoffnung, dass vielleicht das Beste und Schönste im Christentum noch nie zu sehen war.
Evangelisch heißt Konfession der Freiheit, der Mündigkeit, der Selbstentscheidung. Was für Kompetenzen brauchen denn Zehnjährige, damit sie mit der Freiheit, die sie haben, in Social Media umgehen können? Wo sind da Grenzen?
Ich muss das schon aufnehmen. Vielleicht zu spät.
Ja, wir sind schon in Stimmung hier. Ne?
Ja.
Aber wirklich, sag mal, Thorsten, bei deinem Namen tt.dietz ist ja deine E-Mail-Adresse, ne? Steht das für Thorsten Tobias? Heißt du möglicherweise Tobias mit deinem Namen?
Meine Frau heißt Tabea. Okay. Und das ist aus der Zeit, da dachte man, reicht ja ein Account für alle. Ich habe das dann auch nie geändert. Also, aber so kommt's, ne? 25 Jahre alt, der Name.
Und jetzt, mit wem würde es sich mehr lohnen zu teilen? Mit Tabea oder mit Tobias?
Ja, es ist ganz gut so, wie es ist. Ne?
Ja, meine Frau lästert immer und sagt, dass Thorsten meine Zweitfrau wäre.
Was antwortest du? Du widersprichst nicht, oder?
Ich sag, wir haben das halt aufgeteilt in bestimmte Bereiche, aber das will ich jetzt nicht mehr näher ausführen.
Doch, genau das machen wir jetzt.
Ja, bisschen Polyamorie ist schon okay, wenn man das queer genug denkt. Ne? Das ist alles...
Mega, wir sind schon mittendrin. Ach, wisst ihr was? Dann würde ich jetzt sagen, ich lese hier meinen kleinen Text vor, den ich vorbereitet habe. Und dann fangen wir einfach an, oder?
Du hast einen Text vorbereitet, den du vorliest.
Na klar, hört gut zu. Hallo und herzlich willkommen zum Yeet Podcast, deinem Podcast für Glaube und Kirche in Social Media und Social Media für Glaube und Kirche. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast sind Thorsten Dietz und Tobias Feix. Hallo ihr zwei.
Hallo. Dankeschön für die Einladung.
Sehr gerne. Wie schön, dass ihr gekommen seid. Also, ich erzähle mal, welche Rollen so zu euch gehören und ihr ergänzt dann, was euch noch wichtig ist zu sagen, ja? Bei euch beiden ist es nämlich so ein bisschen cool, weil ihr so viel gemeinsam habt, dass ich eigentlich alles gleichzeitig sagen kann. Also, ihr habt beide den gleichen Anfangsbuchstaben, aber noch zwei getrennte Namen, gerade so, Tobias und Thorsten.
Ja, gerade so.
Ihr seid beide Theologen, beide Professoren und dann seid ihr beide Autoren. Und ihr bloggt auch noch beide auf Instagram und ihr habt einen gemeinsamen Podcast. Also schon jede Menge. Was ihr zusammen gemacht habt, zwei Bücher. Und über eins ist auch der Anlass, wieso wir heute uns hier versammelt haben. Ihr habt einmal die transformative Ethik Wege zum Leben rausgegeben 2024 und jetzt gerade ganz druckfrisch transformative Ethik.
Noch warm.
Wege zur Liebe. Ja, die Liebe, die bleibt hoffentlich immer warm, ne? Ein ganz warmes Thema. Und euer Podcast Karte und Gebiet, das ist auch der Podcast zu dieser Ethik zum Selberdenken, könnte man sagen. Ne? Wahrscheinlich sind diese Bücher daraus entstanden. Was war zuerst da? Erst die Buchidee oder erst der Podcast?
Erst die Buchidee, muss man sagen. Ne?
Genau.
Der erste Band, da waren wir, glaube ich, noch gar nicht so wild am Podcasten. Aber dann war das Medium der Stunde und dann haben wir danach geliefert.
Genau, Corona kam, die Bücher haben sich so okay verkauft oder das erste Buch. Wir haben 3 Jahre geschrieben und dachten, die Welt braucht eine transformative Ethik. Und dann kam die Podcast-Welle und dann dachten wir, bevor die auch ihren Höhepunkt erreicht, springen wir damit drauf. Und siehe da, das hat ganz gut geklappt.
Also ich hatte ja sehr viel Vergnügen, vor allem euren Podcast zu hören. Ich habe die ersten Folgen mir mal angehört, wo ihr euch auch gegenseitig selbst vorgestellt habt. Also an dieser Stelle, wer mehr über die beiden erfahren will, hört euch das doch nochmal an. Das ist wirklich total schön, weil da erklärt ihr nämlich auch Karte und Gebiet, wieso euer Podcast so heißt. Ne? Jeder hat eine eigene Karte und das Gebiet ist aber doch viel größer. Ihr erzählt da ein bisschen was von eurer Karte. Also ich habe ja große Erwartungen an euch beide, weil ihr seid beide Professoren und wisst beinahe alles dadurch natürlich.
Ja. Und ja, das gibt eine große Enttäuschung, das sehe ich schon.
Ich glaube nicht. Und heute geht es ja um das ganz zeitgeistige Thema Social Media, wie es unseren Glauben und unsere Kirche beeinflusst, wie es uns als Menschen beeinflusst und welche ethischen Fragen mit theologischem Bezug das wohl aufwirft. Also das sind so Themen, die ich gerne ein bisschen mit euch besprechen würde. Thorsten brummelt, das kenne ich schon aus dem Podcast, das Brummelgeräusch. Das So, und wir haben eine Kategorie, die wir immer mit allen unseren Gästen machen. Das sind 7 Fragen an euch. Seid ihr bereit für die 7 Fragen?
Kommt da auch die Musik im Hintergrund oder wird die erst nachträglich
die, so reingeschummelt? Genau, die kommt dann erst nachträglich reingeschummelt.
Ah, okay, ja. Schade. Ich habe gehofft, wir könnten jetzt so.
Vielleicht kann immer einer von euch beiden die summen und der andere antwortet. Dann brauche ich die nicht extra reinschneiden.
Wir nehmen das Original.
Also die erste Frage ist aber auch eine musikalische Frage. Wenn eure Ethik eine Playlist wäre, welcher Song stünde ganz oben?
All You Need Is Love, ne?
Ja. Oh. Oder so ein ganz alter Knaller, Life is Life. Also Liebe, Sex und Leben, irgendwie gehört es alles zusammen und ist kaum zu trennen.
Sehr schön, das gefällt mir. Haben wir schon zwei ganz oben. Ihr beide redet viel über Ethik, aber welches moralische Dilemma löst ihr bei euch zu Hause mit Schere, Stein, Papier?
Also meine Frau und ich, die ist immer samstags einer oder eine putzt, die andere Person geht einkaufen. Und wenn das so abwechselnd ist, klappt das ganz gut, aber manchmal ist man unterwegs am Wochenende, kommt man aus dem Rhythmus und dann müssen wir wieder neu entscheiden, wer macht was und dann machen wir, wir spielen und wer muss dann putzen und wer geht einkaufen.
Und was machst du weniger gerne?
Das kommt auf den Gemütszustand an. Eigentlich gehe ich lieber einkaufen, aber wenn ich so eine richtig volle Woche habe, dann mache ich so meditatives Putzen und reinige mein Hirn ein bisschen während dem Putzen und das tut mir dann ganz gut.
Thorsten.
Wir vermeiden eigentlich Sieger- und Verliererspiele bei wichtigen Entscheidungen. Wir quatschen dann immer weiter. Aber ich nehme das mal als Anregung mit, ne, dass man manchmal sagen könnte, komm, ich habe keinen Bock mehr, lass uns jetzt hier Rambo-Zambo, wie man inzwischen sagt. Ne, wir entscheiden das im Spiel und dann gucken wir.
Ja, so oder Münze werfen. Ne?
Ja.
Wenn Jesus heute einen TikTok-Account hätte, welche Challenge würdet ihr ihm vorschlagen, um die Kirche zu retten?
Ich glaube, er wäre da ganz pfiffig und würde sagen, sie muss gar nicht gerettet werden, alles ist vollbracht. So. Und ansonsten im Storytelling wäre er weltmarktführend. Davon gehe ich einfach mal aus. Ne? Er wird einfach sagen, hier, Storytelling ist das ganze Geheimnis. Ne? Das ganze andere, das kriegt ihr schon organisiert oder so. Aber wenn ihr nichts mehr zu erzählen habt, dann könnt das auch lassen. Ne? Dann bringt's nichts.
Ich glaube, er würde tatsächlich einfach nur sagen, folge mir nach. Nicht der Kirche, sondern mir. Und da, wo ich bin und mit euch, da ist dann Kirche und da entsteht Kirche. Und lasst uns das doch nochmal in diesem Konzept denken.
Was war euer peinlichster, ich habe es zu ernst genommen, Moment in einer Glaubensdebatte?
Oh, muss ich mir überlegen. Fällt dir was ein?
Also mir fällt das Umgekehrte ein. Das peinlichste Moment war, als ich was nicht ernst genommen habe. Ich war mal zu so einem Vortrag eingeladen, Schöpfung und Evolution. Und habe ich so ganz ironisch gesagt, ja, der Redner wird uns bestimmt erklären, warum die Evolution eine Lüge ist und warum die Welt nur 6000 Jahre ist. Und die mich eingeladen haben gesagt, ja genau. Und ich war noch im Ironiemodus, bis ich merkte, das ist denen ernst. Und das war mir aber auch peinlich, weil ich ja niemandes religiöse Gefühle verletzen wollte oder so. Und das war ein bisschen cringe, aber ich musste dann da durch. Ne? Sowas kommt vor.
Also ich hatte mal einen Moment, wo ich eingeladen wurde, um über Mission zu referieren. Und ich habe da einen sehr tollen Vortrag aus meiner Sicht gehalten, wie man Mission heute noch gebrauchen kann mit postkolonialen Reflexionen und so weiter. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, es wird immer ruhiger und komischer im Saal. Und irgendwann sind dann Leute aufgestanden und die wollten eigentlich so einen alten Missionsbegriff haben und wie ist es mit der Zeltmission und Menschen nach vorne rufen und so. Und ich habe es einfach nicht gecheckt. Ich habe wirklich sehr ernsthaft meinen Vortrag gehalten und komplett an denen vorbei. Und das Ganze ist dann leider am Ende ein bisschen eskaliert. Das heißt, der Vortrag wurde vorzeitig beendet und ich nach Hause geschickt.
Nein.
Ja, wirklich.
Wo war das denn? Oder darf man es nicht erzählen?
Ich sag mal so, das war das ganz grobe Gebiet Siegerland.
Okay, das weiß ich, wo das auf der Karte liegt ungefähr. Ja.
am Ende war es auch ein bisschen peinlich für alle, ne? Also das war nicht schön. Und aber das war ein unvergessenes Erlebnis,
ja, das ich halt hatte. Also Schuld und Scham sind auch so Themen, die ihr auf jeden Fall definiert in eurem Buch, ne?
Oh ja, ja.
Kann ich ja an
die Schuld nicht in die Scham, ja.
Also an dieser Stelle kann ich ja mal sagen, das ist echt euer Buch. Ich würde es als Nachschlagewerk so ein bisschen verstehen, ne? Wenn man so Themen hat und da taucht dann alles auf, egal welches Thema zum Thema Liebe dazugehört, Liebe und Leben, da kann man ganz gut nachgucken. Das ist eigentlich mehr, ja, Nachschlagewerk. Für mich zumindest. Aber ihr dürft da gleich was auch noch zu sagen, selber natürlich. Wenn ihr die digitale Kirche in einem Emoji beschreiben müsstet, welcher wäre es?
Also der erste, der mir einfällt, ist der mit den zugepfetzten Augen, der so aufgeht, dann so schräg, also pfetzt ein bisschen die Augen zu und denkt so, oh ja, zwischen wow und cringe ist alles dabei. Digitale Kirche ist ein weites Feld und manchmal ist es schön, wenn man es sieht und manchmal muss man so ein bisschen die Augen zumachen, dass man nicht zu viel sieht.
Ich würde eins kreieren. Ich würde im Moment sagen, so ein Pikachu mit Regenbogen in der Hand wäre ganz gut. So Regenbogen, weil es ist bunt. Ne? Es ist wahnsinnig bunt und du entdeckst ständig was, wo du sagst, das habe ich auch nicht kommen sehen, dass der Farbton auch noch existiert und so. Und Pikachu ist ja jetzt so Widerstandskämpfer in der Türkei, hat ja schöne zweite Karriere da. Ich glaube, dieses Widerständige, das ist in digitale Kirche schon drin, weil es ist immer das, wo die, die richtig mächtig sind, sagen, ah ja, gibt's auch, braucht man das eigentlich und so. Also es ist immer so ein bisschen widerständig, bisschen anders. Eigentlich immer noch nicht das Normal. In Kirche ist das so, immer noch so ein bisschen so 2011 oder so. Aber warten wir es mal ab.
Was ist die neueste Farbe, die du entdeckt hast in der digitalen Kirche? Weil du gesagt hast, diese Farbe gibt es auch noch, oha.
Also es gibt ja ständig neue und andere Farben. Was ich interessant finde, das ist so ein Zwischenfarbspektrum von Leuten, die auf der einen Seite super fromm sind, hyper-evangelikal, wenn man so will, und dann aber auch wahnsinnig open-minded, vielleicht nicht in allem, aber in manchen Dingen so open-minded und progressiv und innovativ. Das finde ich ganz schön, dass so diese Raster, die man im Kopf hat, also dieses polare Raster, immer auch widerlegt wird durch Begegnungen, die man zwischendurch so hat.
Und die vielleicht auch dadurch erst möglich geworden sind, ne? Könnte ich jetzt
für
mich sagen. Ich meine, ich war schon 2002 auf dem Christiwill dabei, aber da habe ich das noch alles sehr polarisiert wahrgenommen. So, zumindest kam es mir so vor, aber ich finde das auch schön, diese Vielfalt zu entdecken. Welche biblische Figur würde euch bei einem Streit um Sexualethik am liebsten auf ein Bier einladen?
Wir sie oder?
Nee, sie euch.
Sie uns. Sie uns, okay. Ja, schon schwierig, ne?
Ja. Also ich glaube, der Erste, der uns einladen würde, wäre, glaube ich, Paulus. Er nimmt ja alles recht ernst und hat ja viel geschrieben und hätte da, glaube ich, auch Gesprächsbedarf. Ich glaube, er würde uns loben und tadeln und es wäre sicherlich interessant, weil er ja auch so diese zwei Blickwinkel hat. Auf der einen Seite kommt er als jüdischer Gelehrter von Gamaliel her und kennt so diese Debatten, ja, also er kennt das vom Jüdischen. Und auf der anderen Seite sieht man das dann in seinem, sag ich mal, christlichen Kontext dann, dass er das auch noch kennt, alle Kenntnis ein Stückwerk, aber er hat dann immer schon sehr konkret Anweisungen natürlich in die einzelnen Kontexte der Gemeinde und da wäre ich total gespannt, auch was er sagt für den Kontext der heutigen Gemeinde, wie wir das kontextualisiert und verstanden haben und er hätte bestimmt auch ein paar Fragen und so wie ich Paulus einschätze, er wüsste es auch an ein paar Stellen besser.
Also Tobias, du gehst auf jeden Fall mit Paulus ein Bier trinken und Thorsten?
Ja, ich hänge in der Zeit mit König David ab. Der hatte ja echte Real-Life-Struggle, auch im sexuellen Bereich und so. Also ich wäre auch neugierig, ehrlich gesagt. Ich wüsste auch ganz gern, wie das alles so, wie er sich das so vorgestellt hat. Und das war ja jemand, der ließ sich auch beraten, ne? Der ließ sich was sagen. Wenn da ein Prophet ihm doof kam, hat er ihn nicht sofort aufhängen lassen oder so, sondern hat gesagt, ja, Treffer versenkt, ich glaube, ich muss mein Leben ändern. Ne? Das ist super sympathisch. Da ist er ein Role Model, finde ich.
Ja, teils, ne? Ja, genau. Jemand, der sich ändern konnte. Ja. Ja. Tim Laham, aber sexy, hat ihn vor kurzem als Fuckboy bezeichnet, damit in einem Reel. Nur mal was zum Nachschauen, kleines nettes Reel.
Er hatte auch Elternschaftsherausforderungen, über die man nicht leichtfertig spotten sollte, ne, wenn man diese Mokassins noch nicht so, das ist schon ein Ding.
Eine haben wir noch. Wenn ihr eine digitale Kirche im Metaverse gründen würdet, welche Features dürften nicht fehlen? Jetzt läuft Musik im Hintergrund irgendwo bei euch.
Bei mir läuft immer Musik im Hintergrund hier. Viele Kinder im Haus haben alle Musikunterricht. Musik darf natürlich nicht fehlen. Ne? Also alles, was da an Experimentellen möglich ist. Und da brauchst du eine Abteilung für die klassischen Sachen und eine Abteilung, wo komplett experimentiert werden darf. Das wäre schon wichtig.
Also ja, irgendwie so diese Frage, also die Regeln werden ja gerade geändert. Wie geht man miteinander um? Und da, glaube ich, wäre es total interessant, wie sieht dann eine gute Debattenkultur aus, die ehrlich ist und in der man sozusagen ehrlich seine Rolle spielt, aber auch lernt, damit umzugehen, dass es eben jetzt unterschiedliche Meinungen gibt und so weiter. Also das würde ich total interessant finden, da noch, wie entwickelt sich das gerade, weil das gerade so ein Umbruch ist, ne? Und da irgendwie was gemeinsam zu entwickeln, was vielleicht manchmal im Real Life schwierig ist, das einzuüben miteinander im digitalen Kontext, das würde ich total spannend finden und ja, da hätte ich Lust mitzumachen.
Oh, das finde ich gut. Ja, das ist ja auch auf Social Media so eine krasse Herausforderung, ne? So eine ehrliche Debattenkultur, eine konstruktive.
Ja, total.
Ja, also das ist doch ein gutes Projekt. Dann, das waren eure 7 Fragen. Dankeschön dafür. Und die erste Frage, die schließt so ein bisschen vielleicht daran an, aber geht jetzt auch zu eurem Buch über. Also es ist so ein bisschen wie eine von diesen 7 Fragen, aber ich möchte jetzt mit euch über das Buch reden. Wenn ihr euer Buch Transformative Ethik, Wege zur Liebe in einem Satz auf einen Insta-Post beschreiben würdet, welcher Satz würde darauf kommen? Bei 428 Seiten, das ist jetzt gemein.
Genau, man müsste KI mal fragen, ob sie da eine kluge Antwort hätte.
Bitte mach einen Satz aus, ja.
Ich würde mal anfangen, es lohnt sich, Liebe zu wagen.
Das ist schön.
Weil das so beides drin hat, so diese, es ist schon, Sexualethik ist schon ein Feld auch voller Spannungen und man kann diese Spannungen nicht immer auflösen. Und ich glaube, das wäre mir wichtig, immer da, wo die Spannungen auch sehr einseitig aufgelöst werden, da wird es oft krumm schief und da gibt es dann auch Verletzungen. Und Liebe ist eben nicht nur schön und Sexualität ist eben nicht nur schön. Es ist auch sehr schön und ohne Liebe kann ich mir das Leben nicht vorstellen. Und trotzdem kann Liebe und Sexualität auch verletzlich sein, kann es beschämen und kann es Menschen beschädigen. Und deshalb glaube ich, man muss es immer wieder neu wagen, muss immer wieder neu die Spannung halten.
Okay, schon mal gekauft?
Ja, und es geht ja um das Verhältnis auch von Religion und Sexualität. Und boah, da ist natürlich ein bisschen Stimmung in der Bude. Das ist so ein bisschen wie die Ehe der beiden in House of Cards. Ne? Da musst du immer damit rechnen, dass der eine die andere umbringt oder umgekehrt oder so. Du weißt es nicht so. Ne? Also, aber muss auch nicht, ne? Also Beziehungsstatus kompliziert, aber nicht hoffnungslos und manchmal passt es traumhaft gut.
Beziehungsstatus kompliziert, aber nicht hoffnungslos, das kommt bei dir auf den Insta-Post. Okay. Nächster Slide, sehr schön. Und würdet ihr sagen, das habe ich mich vorhin gefragt, also eine Ethik ohne Theologie ginge schon, aber ginge Theologie ohne Ethik?
Da muss jetzt der systematische Theologe antworten, weil ich bin praktischer Theologe. Bei mir geht's nicht. Ich kann ganz klar sagen, nein. Und ich würde sagen, geht gar nicht. Aber der systematische Theologe und Dogmatiker darf jetzt mal hier.
Der kann das mal. Nein. Nein, aber jetzt muss man gucken, was man genau meint. Nicht? Also Ethik ist ja in unserem Büchlein Reflexion auf Moral. Moral ist immer schon da. Es sind immer schon Werte und Ziele da, wo Menschen handeln. Da handeln sie zielorientiert. Wo sie das tun, fangen sie an, Ziele zu bewerten und abzuwägen. Die moralische Bewertung ist unentrinnbar. Die Reflexion darauf ist eine Verheißung, dass man nicht im moralischen Struggle bleibt. So eine Theologie oder Glaube ohne diese Reflexion auf das moralische Handeln ist im Christentum wie in jeder anderen Religion schlicht völlig unvorstellbar. Es fällt nicht in eins. Also gerade, dass man moralische Wertung in Frage stellen oder reflektieren kann, das lebt im christlichen Glauben ja, das würde ich mal sagen, auch von einer übermoralischen Verheißung, dass unser Wert als Menschen nicht in eins fällt mit unseren guten oder bösen Handlungen. So, also christliche Glaube hat etwas zutiefst Übermoralisches, aber das bleibt natürlich immer bezogen auf unser Handeln und setzt Handlungsimpulse frei und orientiert uns zuletzt immer auch zum Guten. Befreiende Botschaft ist halt, es hängt nicht alles an unserem Gutsein. So, und das ist gut. Und die Ethik ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Operation innerhalb auch des christlichen Glaubens und der Theologie, solche Gedankengänge aufzufangen und weiterzuspinnen.
Und ich würde es nochmal ergänzen und sagen, das ist ja das Problem. Wenn die Reflexion wegfällt, dann wird es moralisch. Und wenn die Reflexion wegfällt im Glauben, dann wird es schwierig. Ja, also das ist ja genau das, was es ausmacht. Deshalb heißt unsere Ethik ja auch Ethik zum Selberdenken. Da gibt es ja ein paar Leute, die haben sich richtig drüber aufgeregt. Wie Selberdenken? Man muss sich doch einfach nur an die Gebote halten und dann ist doch
gehorchen.
Gut.
Ja,
und, oh, wie unangenehm. Wir wollen konsumieren, ja, nicht nee, denken.
Ja, genau, also nee, das ist komplizierter. Ja, wir wollen nicht zu viel verraten, aber das Leben ist kompliziert. Und das, was wir heute so ein bisschen als Kontextualisierung, also wir sind alle gebunden durch den Kontext, durch die Biografie, durch unser Denken, durch unsere Weltbilder und dann zu reflektieren, wie handeln wir daraus moralisch, wie glauben wir daraus, das ist ja das eigentlich Spannende und das ist das, was uns dann natürlich auch herausfordert, ganz klar, vielleicht auch manchmal sogar überfordert, aber das finde ich ist okay, deshalb sind wir ja auch eine Gemeinschaft, ja, ist ja, Glauben ist ja auch nie etwas, was jemand alleine machen soll, sondern wir brauchen uns ja, ne, wir brauchen uns ja, um uns gegenseitig zu stützen und unterstützen und manchmal auch zu kritisieren und uns zu helfen, auch das einander auszuhalten, wie wir unterschiedlich auf Ergebnisse kommen, das ist ja gerade das, was es so interessant und spannend macht und auch schön.
Ja, das ist ja was, was ich echt auch wahnsinnig sympathisch an euch beiden finde und auch an eurem Podcast. Also in eurem Buch habt ihr, das ist sehr deskriptiv. Und wenn man die Kapitel an sich liest, ihr habt dann so kleine Erfahrungsberichte von Leuten eingebaut. Also Sarah Wetscherer schreibt zum Beispiel über ihr Eheverständnis, ne, und warum sie heute Frauen davon abredet, so zu heiraten, wie sie das getan hat. Das fand ich ganz interessant. Und dann stellt ihr noch Fragen zum Selberdenken hinten dran. Ihr beide, es kommt da jetzt in diesem Buch nicht so sehr vor, aber in eurem Podcast Karte und Gebiet sehr wohl und ihr reflektiert euch ja permanent und ihr macht das seit 2021, in der Corona-Zeit habt ihr das angefangen. Welche Podcast-Folge von Karte und Gebiet hat euch denn selbst am meisten geprägt? Gibt's da sowas, wo ihr an so Punkte gekommen seid oder vielleicht so ein Highlight war? Weil ihr entwickelt euch ja auch, habe ich das Gefühl, damit möglicherweise, ne? Also weil ihr beide so intensiv im Gespräch seid und ja auch sehr unterschiedliche Karten zunächst hattet, von eurem Start total. Her.
Also ich fange mal an, also für mich persönlich war die Folge über Hannah Arendt die, die mich am meisten geprägt hat, muss ich sagen. Ich hatte die früher mal gelesen und Thorsten kam mit dem Vorschlag und die haben wir sozusagen im Januar des neuen Jahres und ich hatte dann tatsächlich Zeit über Weihnachten und Muße und habe nochmal Biografie gelesen und ihre zwei, drei ihrer Werke und habe mich da nochmal richtig reinversetzt in diese Lage und das hat mich total gepackt, weil vieles so aktuell ist, ja, und weil es nochmal tatsächlich eine neue Karte, einen neuen Blick auf das Gebiet heute, in dem wir gerade sind mit Populismus und Antisemitismus und so weiter und das hat mich wirklich ein ganzes Jahr lang fast begleitet. Und diese Folge ist auch, glaube ich, eine sehr intensive Folge. Und wenn Leute manchmal fragen, ah, ich habe noch nicht gerade im Gebiet gehört, mit was soll ich anfangen? Dann sage ich, naja, es ist schon gut, am Anfang anzufangen, weil du es dann kennenlernst und so. Aber hör mal die Hannah Arendt-Folge, die hat mich sehr berührt. Und ich glaube, die Folge, über die wir am meisten diskutiert haben und immer noch am meisten diskutieren, ist Immanuel Kant und sein Ansatz des Universalismus. Ich glaube, wir haben über keine Folge vorher und hinterher so viel diskutiert. Und das ist, glaube ich, zwischen uns so die Folge, die uns am meisten in Diskussionen bringt.
Ja, und das ist auch kein Wunder, weil wir haben ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und auch Lebensphasen, wo man so drinsteckt, ne? Und also die Folgen über Homosexualität waren schon eine Reise, ne? Ich wünschte, das wäre alles ganz anders, aber faktisch hat dieses Thema erhebliche Belastungsfaktoren auch für meine Entwicklung beruflich und privat und in Freundschaften und familiär, weil es so spaltend ist. So, und darüber überhaupt in ein freies Gespräch zu kommen, wo man ohne Schere im Kopf einfach sagt, wie man die Dinge einschätzt, das hat schon so wirklich auch was Befreiendes. Und die ganze Kant-Kiste, ich bin von einer langen Marburger Genese irgendwie auch Kantianer geworden. Mit Zweifeln, wo ich immer denke, das ist nicht das Einzige. Ne? Aber wenn ich Leute sehe, die keine Kantianer sind, kriege ich auch Angst. Ne? Also, da haben wir diese Universalismus-Folge gemacht. Du hast nach der Folge gefragt, in letzter Zeit Judith Butler. Das war wirklich eine harte Folge, weil ich sie auf der einen Seite schätze. Ich finde, sie hat Einsichten formuliert, die bahnbrechend sind. Dahingehend, dass sie das heute mögliche moralische Bewusstsein erweitern. Da ist sie wirklich sehr bedeutsam. So, und wir sprechen aber auch ihre postkoloniale Israel-Kritik an, die ich teilweise auch sehr bedrückend finde. Und diese Spannung auszuhalten, dass man mit Leuten mitgeht und dann auf einmal nicht mitgeht und irgendwie, ne, also dieses eben nicht Grauzone, sondern diese Wechselwirkung von das ist super, das ist furchtbar, das ist irgendwo wichtig, weil ich glaube, mit vielen Menschen ist es ja auch so. So die Neigung, Menschen in schwarz oder weiß einzuteilen, ist übermächtig, weil es so praktisch ist. Oft haut's gar nicht hin. Oft hat man einfach Widerstreitendes in Menschen. Wahrscheinlich, weil jeder Mensch in sich Widerstreitendes hat. In der Folge habe ich es auch stark gefühlt.
Und ich finde, das ist auch ein gutes Beispiel, an dem wir üben können, was auf uns zukommt, weil weder die Menschen noch die Welt ist eben so binär, wie sie manchmal auch in den sozialen Medien dargestellt wird, sondern es gibt Positionen in einer Person, die man gut findet und die man absolut schlecht findet. Und da war Butler, finde ich, so ein Beispiel, aber das erleben wir immer mehr auch im Freundeskreis und im Kollegium und in Debatten, dass wir erstaunt sind, wie man für das und das sein kann, aber gegen das oder das kritisch sieht und so. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Ethik reden, auch in der Zukunft. Wie gehen wir damit um? Können wir manches aushalten? Ja, diese immer wieder besagte Ambiguitätstoleranz, die wir dann brauchen, um miteinander irgendwie das auch auszuhalten, dass wir in bestimmten Punkten anderer Meinung sind. Und das finde ich ein gutes Beispiel mit der Butler-Folge. Ich finde es wirklich, ihre Kritik an Israel, unangemessen und falsch. Ja.
So habt ihr beide aber auch ein bisschen zueinander gefunden, oder? Dass ihr im anderen so einen Widerhaken gefunden habt. Oder wie, also wie ist das? Ihr habt jetzt zwei dicke Schinken in kurzer Zeit miteinander veröffentlicht. Am Anfang, eure beiden ersten Folgen, und wo ihr euch so gegenseitig befragt, da macht ihr auch schon deutlich, dass ihr recht unterschiedlich, auch ihr seid beide dann in Marburg gelandet und da habt ihr euch vermutlich auch kennengelernt, aber zum Beispiel, Thorsten, du warst im Bodelschwinghaus irgendwie, oder Tobias ist da rausgeflogen oder hatte Hausverbot zum Beispiel.
Genau, ja, gut zugehört.
Ich war nicht schuld, aber
Ja,
wir haben es vor ungefähr 20 Jahren so näher kennengelernt. Da bin ich wieder nach Marburg gekommen. Du warst schon ein Star der evangelikalen Welt und warst so der linksprogressive Flügel der, was weiß ich, missionarischen Jesusleute oder so. Ne? Und ich kam eigentlich vom rechtskonservativen Flügel dieses Spektrums her. Jetzt könnte man sagen, ihr wart aber beide Evangelikale und so. Würde ich sagen, ja, aber guck mal, gerade die Mikrounterschiede, die sind ja so gigantisch oder so. Also Tobi war einer derer, vor denen ich gewarnt wurde. Ne? Und ich war aber in einer Bewegung, in einer geistigen Bewegung, dass ich bald gemerkt habe, ja, der hat so seine Verirrung. Aber ich finde ihn ganz interessant, auch ganz nett und so. Und dann kamen Dinge so ins Laufen.
Der hat so seine Verirrung, das finde ich schön. Und konntest du ihn bekehren?
Ich glaube, der Einzige, der Thorsten Dietz bekehren kann, ist Thorsten Dietz oder Gott selber. Also das ist, also man kann ja mit Thorsten super diskutieren. Ne? Also das ist ja, er ist ja nicht nur sehr klug, sondern er hat ja auch das, was ich total schätze an ihm, eine tolle Persönlichkeit, Charakter, der lässt sich was sagen. Aber er übernimmt nicht einfach etwas. Ja, und das finde ich auch gut. Er nimmt das mit und es kann sein, wir diskutieren etwas und dann 4 Wochen später kommt das nochmal sozusagen aufs Tablett und nochmal drüber nachgedacht oder müssen wir nochmal drüber reden oder so. Und das schätze ich sehr. Also so hat es ja auch angefangen. Ein gemeinsamer Freund hat gesagt, ihr müsstet euch mal treffen, ihr seid gar nicht so weit auseinander. Ich glaube, eure Entwicklungen und dann haben wir uns getroffen und am Anfang haben wir dann so regelmäßige Treffen, mal sind wir essen gegangen, mal ein Glas Wein getrunken und hat das so ganz vorsichtig angefangen. Und daraus wurde dann tatsächlich irgendwann, ja, also intensive Auseinandersetzungen, Debatten, Freundschaft. Und dann haben wir immer mehr über ethische Themen diskutiert. Und irgendwann kam dann die Idee bei einem Glas Rotwein, ja, eigentlich wäre das genau dran, mal irgendwie so eine Ethik zum Selberdenken. Das, was wir hier am Tisch machen, dafür einen größeren Raum zu geben, Leute mit reinzunehmen. Und so kam das eigentlich mit dieser Ethik zum Selberdenken.
Was ich ja auch richtig cool finde, ihr beide redet ja nicht nur miteinander und auch für andere. Und es hat ja auch einen Mehrwert, was ihr erzählt. Deswegen ist es auch toll, dass ihr das macht und diesen Podcast auch macht. Ihr beide habt auch zusammen mit anderen die UND Marburg-Gemeinde gegründet oder wart da von Anfang an mit dabei. Mhm. Was ja jetzt ich auch bei Kart und Gebiet gelernt habe als praktischer Theologin, ist das für dich das Tun, das Handeln ja auch wichtig, hast du zumindest in einer Folge auch mal gesagt.
Absolut.
Und diese Gemeinde speziell legt Wert auf digitale Begleitung. Weil 2019 habt ihr, glaube ich, angefangen, so, oder gestartet das Ganze?
Genau, also wir haben 2020 angefangen und hatten ein erstes analoges Treffen und danach kam Corona und wir haben uns über Zoom und YouTube und so weiter digital getroffen, genau. Und das ist praktisch eine Gemeindegründung in der Corona-Zeit.
Ja. Und deswegen gehörte das Digitale von Anfang an dazu.
Genau.
Deswegen wäre jetzt die Frage, wenn jetzt Neues entsteht, also irgendwie hast du, glaube ich, auch in einem Post geschrieben, Tobi, habe ich bei dir gelesen, die Parochie ist irgendwie Auslaufmodell, ne? Es braucht neue Gemeindeformen. Was gehört heute zu so einer Gemeinde dazu, an Digitalem? Was würdet ihr sagen? Zwingend.
Also ich würde es immer hybrid denken. Also das, was wir bei UND Marburg versuchen, möglichst alle Veranstaltungen hybrid zu machen, sodass Leute wählen können, von welcher Seite sie dazukommen. Und dadurch entsteht ja auch wieder was Neues. Ja, also es ist natürlich jetzt erstmal ein bisschen anstrengender zum Planen und so weiter. Aber das erweitert natürlich die Möglichkeiten, dass Leute teilhaben können. Leute mit bestimmten Herausforderungen, Behinderungen, Leute über geografische Grenzen hinweg. Also diese ganze Frage der Teilhabe, da ist das Digitale und das Hybride, finde ich, ein Riesenschritt nach vorne, weil das in vielen Kirchen und auch überhaupt christlichen Vergemeinschaftungen immer so ein Effekt ist nach einer gewissen Zeit, dass es bestimmte Abstoßungseffekte gibt nach außen zu anderen. Ja, und das ist jetzt nicht weg dadurch, aber es wird aufgeweicht und die Grenzen werden fluider. Und das ist das, was ich sehr, sehr schätze und wo wir bei UND Marburg wirklich gute Erfahrungen machen, dass Leute teilhaben können, integriert werden, die das sonst nicht können. Und natürlich, und da muss man auch ehrlich sein, das hat auch seine Grenzen. Also das ist nicht so, dass alles gut ist dann und die Teilhabe ist einfach auch nochmal anders, also digital und analog. Das funktioniert in manchen Formaten zum Beispiel sehr, sehr gut, aber hat auch Grenzen in anderen, in bestimmten Formaten. Da muss man auch ehrlich sein.
Magst du mal ein Beispiel sagen?
Also es funktioniert sehr gut in Veranstaltungen, wo sehr viel frontal läuft. Also Gottesdienste, Vorträge, wir haben so einen Theotalk. Es ist dann schwierig, wenn man miteinander diskutieren will und man möchte analoge und digitale Leute in ein Gespräch miteinander bringen. Da strugglen wir immer noch. Wenn man es getrennt macht, also man macht das Digitale dann in Zoom-Räumen und das Analoge in Kleingruppen und dann bringt man die Ergebnisse wieder zusammen, das funktioniert wieder gut. Also das sind eben so Grenzen, die dann manchmal da sind, ja. Oder manchmal gibt's eben so partizipatorische Methoden, die viel mit Bewegung zu tun haben. Man versucht natürlich heute wegzugehen, oft von Frontallehre und so weiter, sondern versucht erlebnisorientiert zum Beispiel zu arbeiten, ja. Und da Leute digital mit reinzunehmen, ist unglaublich schwierig. Oder alles, was mit Essen und Trinken zu tun hat. Das ist dann manchmal für hybrid zugeschaltete einfach auch schwierig zu sehen, die kriegen jetzt hier Essen und Trinken und stoßen an und man spürt, die Stimmung ist gut und alle sind gut drauf und ich sitze hier allein vor meinem Computer. Natürlich ist das ein Problem auch, ja. Also ich glaube, diese Ehrlichkeit ist mir total wichtig, die Möglichkeiten total begeistert zu teilen und auch umzusetzen, und das machen wir bei UND Marburg auch, aber es hat auch Grenzen und da muss man auch sagen, ja, die muss man auch ehrlich kommunizieren.
Ist halt bei Kirche immer die Herausforderung, mit dieser Spannung von privat und öffentlich umzugehen. So vieles in Kirche ist ja angelegt auf, wir treffen uns, wir sehen uns, wir kommen zusammen, wir sind irgendwie auch privat im Gespräch. Für Beheimatung, für Gemeinschaftsgefühle ist das ganz entscheidend. So, aber wenn das absolut steht, dann wird es irgendwie auch Sondergemeinschaft, vielleicht sogar sektiererisch, ist irgendwie abgeschottet von allen anderen. Kirche ist und muss ja auch sein, öffentlich, ist irgendwie zugänglich und öffentlich ist sie dann aber oft gar nicht so persönlich. Es sind eben Repräsentanten und Funktionseliten, die dann Lehre und Aufträge und Ämter und all das, so, und all das wird ja auch geschätzt, wird von anderen Institutionen gesucht. Kirche hat als öffentliche Institution einen guten Ruf, aber als solche ist sie auch kalt und man kann sich da nicht so identifizieren. So, und beides gehört zusammen. Und Marburg ist ja im Grunde der Versuch, das miteinander zu verbinden. Es gibt die Möglichkeit, sich in Gemeinschaft persönlich zu treffen und auch persönlich zu werden. Und es gibt die Möglichkeit, einfach zu followen auf Social Media und auf den üblichen Kanälen. Wenn man beides verbindet, wird man merken, man hat an beiden Ecken einfach auch Schwierigkeiten. Es wird für die, die von außen zugucken, nicht so privat und persönlich für die, wie da sind. Und man kann es für die Öffentlichkeit nicht so abstrakt und wer weiß wie perfekt machen, wie wenn man komplett sich darauf einstellt. Ich glaube nur, hier und da muss Kirche das miteinander verbinden. Denn wenn das aus auseinanderfliegt und das Problem hat Kirche, dass sie öffentliche Institution ist mit paar Nischen zum Treffen, das fliegt mit der Zeit auseinander. Das funktioniert einfach nicht. Also wir müssen das stärker miteinander verbinden und Marburg ist ein Versuch und ein sehr schöner und da muss man aber auch viel experimentieren, wie man das gut hinkriegt.
Ich glaube, was total Kirche wieder neu lernen muss, ist, dass Leute Kirche einfach nicht kennen. Also das war einfach über Jahrzehnte, Jahrhunderte, irgendwie allen war klar, was ist Kirche, und dann hat man sich identifiziert oder hat es abgelehnt oder so, aber man wusste es. Und wir erleben immer mehr Leute, die einfach Kirche nicht kennen und einfach völlig neutral entweder mal bei YouTube einen Gottesdienst angucken oder digital live dabei sind. Oder analog, also wir sind ja, feiern ja Gottesdienste im Lokschuppen in Marburg, das also säkulares Kulturschuppen, und da sind auch Restaurants drin, und dann kommt es immer wieder vor, wie vor ein paar Wochen, da ist dann ein Mann, stand da im Foyer, hat geguckt, und dann bin ich hin, hab gesagt, hallo, kann ich Ihnen helfen? Ja, er wollte eigentlich, trifft sich eigentlich mit seiner Frau im Restaurant, ist brunchen heute irgendwie, sag ich, ja, das ist die Tür weiter, und aber die Musik ist ja so schön. Und ich sagte, ja, Sie können hier gerne bleiben, kostet das was? Nee, setzen Sie sich. Und dann hat er sich da hingesetzt und ich habe mich auch irgendwo hingesetzt, dann war der Gottesdienst zu Ende und ich gehe wieder und dann saß der immer noch da und dann, ich hatte ihn ganz vergessen. Dann bin ich wieder hingegangen und habe gesagt, Entschuldigung, Sie sind noch hier und so. Ja, total interessant. Und ich sagte, wie fanden Sie den Gottesdienst? Und dann sagt er, er muss jetzt hier, seine Frau wartet schon ewig. Er will nicht zum Gottesdienst, der lehnt er ab. Und dann habe ich gesagt, nee, Sie waren gerade im Gottesdienst. Ja, und nee. Also er war das letzte Mal in der Konfirmation im Gottesdienst, das war was ganz anderes. Und dann haben wir darüber ein bisschen geredet und ja, und er hat halt seit 30 Jahren nichts mehr mit Kirche zu tun gehabt. Ja, und war jetzt zufällig da und hat jetzt gesehen, das geht auch in neuen Formen und interessant, und hat sich dann, wir haben dann noch zusammen die App runtergeladen, das ist so unser Kommunikationsmittel, und dann ist er endlich zu seiner Frau gegangen, die war wahrscheinlich schon sauer, und hat dann gebruncht, und ich weiß jetzt nicht, ob er nochmal gekommen ist oder ob er es nochmal angeguckt hat, aber ich glaube, diese Momente, dass wir wieder neu erwarten, dass Leute einfach gar nichts von Kirche erwarten und auch gar nicht mehr, also mal gucken, was passiert, ne? Oder da ist, wir hatten letztens Abendmahl, und da haben wir lauter so kleine Gläschen aufgestellt auf so runden Tischen, Partytischen. Für 200-300 Leute muss man das ja alles vorbereiten. Und dann war ich gerade so in den letzten Zügen bei einem so Tisch alles hinstellen, und dann kam so ein junges Pärchen rein und ich höre so, wie sie zu ihm sagt, oh, wie geil ist das denn? 11 Uhr und es gibt schon Shots. Und ich dachte so, okay, ja, das ist einfach, komm mit anderen Bildern und Erwartungen, ne? Aber das finde ich erfrischend, das finde ich schön. Das ist das, was wir dann immer so sagen, es braucht neue Ausdrücke des Glaubens, digital, analog, miteinander, Leute, miteinander Kirche gestalten, ne? Mit neuen Möglichkeiten. Und das ist das, was ich so interessant und spannend finde, auch unter dem großen Stichwort Säkularisierung. Das hat ja vielleicht auch manchmal Vorteile.
Total schön, solche Erfahrungen, ne? Das hält euch wahrscheinlich auch dabei, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und das haben wir ja auf verschiedenen Ebenen, auch eben im digitalen Raum, ne, wo Leute reinhören in unsere Beiträge, in Podcasts, in dies und das und auf einmal entdecken, es könnte ganz anders sein. So, und Kirche lebt heute davon, dass sie nicht identifiziert wird mit dem, was alles mal war, was teilweise auch gegen die Wand gefahren wurde und was teilweise auch nicht mehr glaubwürdig ist, sondern Kirche lebt heute von der Hoffnung, sie könnte auch anders sein, sie könnte neu werden, sie könnte neue Formen und neue Gestalten durchdringen. Das tut sie auch ständig. Sie lebt von der Hoffnung, dass vielleicht das Beste und Schönste im Christentum noch nie zu sehen war, dass sich das in neue Generationen hinein und in neue Denkformen, in neue Lieder, in neue Bilder hinein auch nochmal neu mitteilt und erschließt. Und da an der Stelle sind wir ja beide irgendwo tätig, so unterschiedlich, und sehen, es geht. Und Menschen kriegen da erstmals einen Eindruck, der sie irgendwo fasziniert, weil sie merken, das hat mit meinem Leben zu tun. Und das hat aber auch mit etwas Größerem zu tun, nennen wir es mal Gott, was einfach nochmal eine ganz andere Weise von Hoffnung, von Geborgenheit, von Zukunft ausdrückt.
Ich würde dann nochmal sagen, ja, und Marburg ist für mich so eine Art spätes Glück. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mit über 50 nochmal dabei bin, Kirche neu zu denken, auszuprobieren, wirklich Experimente zu machen. Auch wie sieht Struktur, Leitung aus und so weiter. Da sind wir wirklich ganz neue Wege gegangen. Und gleichzeitig muss man auch sagen und ehrlich sein, ja, das ist auch manchmal anstrengend und emotional und auch gar nicht so einfach, weil natürlich manche der Experimente scheitern. Ja, also das gehört eben auch dazu. Und natürlich irgendwie, man erzählt dann oft von dem, was gelingt, und das, was gelingt, das setzt sich ja auch durch, ja, und wird dann öffentlich. Aber es gibt ja auch ganz viele Dinge bei UND Marburg in den letzten 5 Jahren, die misslungen sind. Ja, wo wir Dinge ausprobiert haben, groß gestartet sind und dann hat es nicht geklappt, ja, und wo wir Menschen verloren haben, wo wir uns gestritten haben, wo wir gerungen haben um den richtigen Weg und so weiter, wo wir nicht die Anerkennung bekommen haben, die wir uns erhofft haben und so weiter und so fort. Also das gehört, finde ich, dazu so ein bisschen zu dieser Geschichte, was mich auf der einen Seite begeistert und dabei hält und auf der anderen Seite aber auch ehrlich gesagt manchmal demütig macht und ich merke, okay, es liegt auch nicht alles in unserer Hand. Ne? Kirche ist dann doch am Ende was Größeres. Und das gibt mir dann die Hoffnung, die Thorsten beschrieben hat.
Ja, und auch was, genau, das ist eigentlich auch eine gute Nachricht, ne, dass man nicht alles in der Hand hat. Wäre ja schrecklich, wenn man komplette Kontrolle ausüben müsste. Wir laufen da ja so ein bisschen parallel. Wir haben ja Yeet auch 2020 gestartet. Ich habe ja mit dem Tim Guttenberger auch mal auf der EKD-Veranstaltung unsere Fails vorgestellt. Und Marburg-Fails zusammen mit den Yeet-Fails. Das ist auch ganz, ganz schön, weil klar, wenn man was entwickelt, dann probiert man Dinge aus und manches misslingt. Man kann euch bestimmt auch, ihr seid viel beschäftigt, aber auch einladen mal, wenn Gemeinden sagen, oh, hybride Gemeinde interessiert uns und wir möchten von euren aus euren Fehlern lernen, ne? Dafür seid ihr offen, vermute ich.
Ah, da können wir lange drüber reden. Ah, Fails. So viele Fehler gemacht.
Füllen wir ganze Abende mit. Ganze Kirchentagsabende vielleicht. Ihr beiden seid auch auf dem Kirchentag. Vielleicht machen wir kurz einen kleinen Einschub. Ihr seid mit Karte und Gebiet am Freitagmorgen da, habe ich gesehen.
Auf wir freuen uns.
Podcastbühne, 11.30 Uhr bis 13 Uhr. Glaube ich, ne? Oder 11 bis 12.30 Uhr. 11 bis 12.30 Uhr.
11 bis 12.30 Uhr.
Genau, ihr seid nämlich direkt vor Claudius und mir dran. Wir sind direkt nach dem Yeet-Podcast.
Ja, das ist doch super. Wir bereiten euch den Weg. Wir bereiten euch den Weg.
Die hauen dann Vorband. Alle ab. Ja, genau.
Ja, wir machen die Leute für euch bereit und heiß und dann kommt ihr und das ist perfekt.
Genau. Okay. So machen wir das, finde ich eine gute Idee. Wir haben jetzt über die hybride Kirche gesprochen und ihr habt auch gerade schon die digitale Kirche, die, würde ich sagen, wir im Yeet-Netzwerk zumindest ja ein bisschen bespielen. Was würdet ihr sagen, sind so für euch, weil ihr macht ja beides, ne? Also was ist die digitale Kirche, wie würdet ihr das für euch definieren? Und vielleicht auch gleich die, es ist jetzt lauter Doppelfragen, aber Stolpersteine und Herausforderungen und auch Chancen, die so eine rein digitale Kirche hat für euch.
Ich finde, digitale Kirche hat eine unglaubliche Kraft des Empowerments, der Mündigkeit. Man ist nicht mehr abhängig heute von ja, ich sag's mal, spitze es mal zu hauptamtlichen Theologinnen, Theologen, Pfarrpersonen, Pastorinnen, Pastoren, sondern es ist heute unglaublich leicht, in der digitalen Kirche Theologie, Ethik, Glaubenspraxis, all das zu reflektieren, sich zu bilden, unterschiedliche Meinungen zu hören, wenn man möchte. Ja, und das ist genau das, was dann manchmal die Schwäche ist, dass man das manchmal nicht möchte, dass man gerne nur das hört und dort teilnimmt, wo das eigene bestätigt wird. Aber die Chance, dass man sich gerade auch mit anderen Meinungen auseinandersetzt, die ist ja wahnsinnig toll. Ja, also das ist eine ganz große Stärke. Und ich merke das auch, dass heute Glaube viel fluider ist in den Lebensläufen, weil Leute eben die Möglichkeit haben, in den sozialen Medien, in Podcasts, durch YouTube und so weiter, sich fortzubilden. Ja, also wie viel, wir kriegen das natürlich jetzt nochmal besonders mit Karte und Gebiet mit, dass wir kriegen ja unglaublich viel Response, also in allen möglichen Formen. Und Leute erzählen oft ihre Geschichte, ja, dass sie Glaubenszweifel bekommen haben, dass sie in ihrer Kirche oder Gemeinde irgendwie kein Gesprächspartner mehr gefunden haben und dass sie dann irgendwie sich isoliert haben und dann über Karte und Gebiet oder könnte man jetzt auch Heat Podcast oder andere Sachen einsetzen, dann wieder Impulse bekommen haben, wo das Glaubensleben neu zum Nachdenken gekommen ist, die Gottesbeziehung erneuert wurde und so Leute sich weiterentwickeln konnten. Und das, finde ich, ist schon eine tolle Möglichkeit, die da ist.
Ich erlebe es auch als ein super spannendes experimentelles Feld, wo wir Menschen erreichen, die mit Kirche klassisch nicht mehr viel zu tun haben. So Leute schreiben uns ständig, so dass sie mit Kirche irgendwie durch sind oder fertig oder sonst wie. Aber jetzt hätten sie irgendwie was bei uns gehört. Das passiert. Teilweise sind wir da aber auch noch längst nicht so im vollen Rausch unserer Möglichkeiten, denke ich. Das merkt man ja auch. Also es ist auch ein mühsames Geschäft, Dinge zum Wachsen, zum Fliegen zu kriegen. Man erreicht letztlich immer so an den Außenrändern der Bubble neue Menschen hinzu, aber es ist auch noch nichts, was so, was weiß ich, durch die Decken schießt, wo man merkt, Kirche, Glaube, Christentum hat einfach ein sehr tief sitzendes Problem. Es steckt inmitten einer Umformungskrise und es gibt ja einen wachsenden Bereich der Bevölkerung, der sich vom Christentum verabschiedet und die Tür hinter sich auch richtig ins Schloss fallen lässt. Und ohne Schlüssel davon zieht. Das ist real, das ist ja der größere Trend. Es verlassen ja mehr Menschen den christlichen Kosmos, als digitale Kirche oder sowas wieder reconnecten kann. Umso wichtiger ist es. Man merkt auch, digitale Kirche ist nicht mehr evangelisch oder katholisch oder freikirchlich oder Landeskirche. Ja. Es geht querbeet hin und her. Das ist etwas, wo die alten Systeme mit fremdeln. Die wissen gar nicht, was das so ist. Die stehen da ein bisschen ratlos vor. Bin ja seit vielen Jahren bei Worthaus. Das ist etwas, wo Kirche nichts so einfällt. Da hat auch noch nie irgendjemand was so gesagt oder so. Das existiert, erreicht Zehntausende, man weiß auch nicht wofür. Kein Kirchenrat kontrolliert das. Die brauchen gar kein Budget, die zahlen das alles selbst. Ja, wie geht das denn? So, und aber man fragt auch keiner nach. Das sind so witzige, wilde Erfahrungen in diesem Bereich. Für mich gehört zu den schönen Fresh Expressions of Church, wie man so sagt, neue Ausdrucksformen, neue Gestalten. Und da sehe ich viel Heilige Geistkraft drin. Ja, aber auch noch andere Geister, ne? Und sehr viel Gärung und sehr viel Ungeklärtes, wo wir noch unterwegs sind.
Ich möchte das noch mal ein bisschen zuspitzen. Ich glaube, dass Kirche, also ich bin ja Landessynodaler hier in Hessen, EKKW, und arbeite ja dem Rat zu, im Steuernetzwerk und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass Kirche sich sehr stark mit der Säkularisierung auseinandersetzt und dass das auch so eine Art Polarisierung ist und auch so eine Art Kränkung der Kirche. Ja, Leute treten aus, wenden sich ab und so weiter. Und ich glaube auch, ich finde, wer das verfolgt hat, so die Debatte um die KMU6, die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, da ist das ganz krass, finde ich, zu sehen. Ja, da also nochmal so eine Polarisierung, Säkularisierung versus Kirche sozusagen. Und das ist auch alles okay, aber was mich stört, ist, dass etwas übersehen wird, was die digitale Kirche, glaube ich, sehr gut und fein aufgreift, nämlich es gibt eine Art Respiritualisierung in der jungen Generation. Die junge Generation ist gar nicht entweder konfessionell gebunden oder atheistisch oder sowas, sondern die hat eine große spirituelle Antennen und Sehnsucht und da wird manifestiert und da wird gewitcht und was auch immer, ja. Und da wird an Übernatürliches geglaubt und da gibt's ein Neuheidentum und was auch immer. Und da erlebe ich die digitale Kirche sehr viel präsenter, sehr viel auch wieder darauf eingehend, während die analoge Kirche sozusagen sich eher mit dem großen Phänomen der Säkularisierung abarbeitet. Ja, aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir diese neue Generation erreichen, dass wir in die Auseinandersetzung gehen, also diese Diskussion über spirituelle Erfahrungen unterschiedlichster Art und dass Kirche da auch was zu sagen hat und vielleicht auch Kriterien, da sind wir wieder bei Ethik, die Reflexion über das, was erfahren wurde, das, was erwartet wird, ja, es erleben ja ganz viele dasselbe, aber sie erfahren was Unterschiedliches, weil jeder Mensch wieder unterschiedlich einordnet für sich und was sind da für Kriterien da und das finde ich total interessant und spannend und da ist die digitale Kirche viel näher dran. Da müsste man nochmal überlegen, wie kriegt man den Transfer zwischen digitaler und analoger Kirche in den unterschiedlichen Erfahrungen besser hin, weil ich habe manchmal das Gefühl, das sind auch so zwei Welten, die durch bestimmte Personen dann immer wieder verbunden sind, aber wo man oft eher auch kritisch gegeneinander schaut. Ja, also die digitale Kirche guckt kritisch auf das, die Reformbemühungen sozusagen der Institution und die Institution guckt ein bisschen kritisch und denkt, naja, lass die halt mal machen da im Digitalen. Das verflüchtigt sich wieder, ja. Und das finde ich eigentlich beides falsch und eigentlich müsste man da mehr zusammenarbeiten, um diese Perspektiven besser zu ergänzen, weil es wichtiger, komplementärer Erfahrungsraum ist.
Ich weiß auch nicht wieso, ich hatte gerade das Bild von so einem Rübenacker, den man im fünften Jahr nacheinander mit Rüben bepflanzt und nebendran sind so Wildblumen, die da so wachsen und die so und der Boden ist beim Rübenacker schon ganz ausgelaugt, weil wir haben das oft, dass wir sagen, jetzt bei Yid, wenn wir begründen müssen vor unserem Aufsichtsrat, wieso machen wir eigentlich das Ganze? Bei unseren Leuten ist nicht das Thema Kirchenaustritt und sexualisierte Gewalt im Vordergrund, ne? Sondern da passieren einfach Dinge, also diese Respiritualisierung, von der du gesprochen hast.
Genau.
Und auch, weil du hattest jetzt diesen einen über 40-Jährigen, der dann da reinkam und gesagt hat, das ist doch nicht Kirche. Ja. Also die Möglichkeit, die ihr jetzt schafft, mit solchen Angeboten Kirche neu zu sehen, ne? Ihr hattet es ja, Glauben ist, wenn man etwas auch neu sehen kann.
Absolut. Das finde ich einen schönen Satz, Kirche neu sehen. Das muss ich mal aufschreiben.
So, wir haben ja auch mit dem Ruach-Jetzt-Netzwerk zusammen, da machen wir jetzt auch wieder einen Stand am Kirchentag, hier wächst Kirche, weil wir auch finden, digitale Kirche ist, wo was neu entsteht. Aber tatsächlich sehe ich das auch als Rätsel, wie ist der Transfer? Und dazu wollte ich euch eigentlich fragen, weil du jetzt ja auch sagst, oder ne, Tobias, du hast gerade gesagt, du bist ja auch eingebunden, aber Thorsten, du kriegst das ja auch mit, also in den Strukturen, in den alten Strukturen. Du sagst jetzt, okay, da fehlt noch die Idee, wie könnte die Verbindung funktionieren, aber seht ihr schon irgendwie eine Wechselwirkung? Also
ich meine, ich bin ja in Zürich, die Zürcher Kirche hat sich mit dem RefLab ja da ein großes Ding gegönnt, ne? Und da stecken die auch richtig viel Geld rein und da ist es eine ganze Etage und da sind viele Angestellte, die jede Menge Projekte auf den Weg bringen. Wir haben da 10 bis 12 Podcast-Projekte, es wird geblockt, es wird alles Mögliche veranstaltet und das finde ich super. Also es gibt sehr viel Innovationsgeist in den klassischen reformierten Schweizer Kirchen, der ist von Fragen begleitet und dann kommen so Fragen aus der alten Logik, ne, dass dann immer gefragt wird, ja, aber ihr macht ja Angebote, das hören ja gar nicht nur Menschen im Kanton Zürich, es wird ja überall gehört. Aber warum zahlen wir das dann? Und so, ne? Und das ist aus der alten Logik heraus natürlich logisch. Und da muss man ein bisschen erklären, ja, aber guck mal, das Yid-Netzwerk in Deutschland macht ja Sachen, das wird ja auch in der Schweiz gehört. Und wenn alle was Schönes machen, dann ist ja eigentlich wieder gut. So, und aber es geht und also es ist möglich, dass gegen und ohne einander überbrückt wird. Also, dass man irgendwo in der Fläche, in den Gremien und in der Institution sieht, dass diese neuen Projekte nicht unter dem Verdacht des Unkrauts stehen müssen, sondern dass man sagt, Rüben und Wildblumen ist irgendwie auch eine geile Kombi. So, und das, was wächst und blüht und das, was sich entwickelt und so, wir brauchen es eigentlich insgesamt, weil Gottes Gärten waren schon immer bunt und schön und überraschend. So, es ist möglich. Ich habe immer so die Unruhe und die Ungeduld, dass ich denke, da wird noch viel mehr gehen. Aber andererseits diese Verlangsamung, die Institutionen an sich haben, das ist auch real. Ich bin schon im Laufe meines Lebens mehr und mehr zu der Überzeugung gekommen, dass die alten Institutionen wichtig und wertvoll sind. Und würde mich freuen, wenn umgekehrt das Wissen einfach da ist und gelebt wird, dass das ganze Innovative, Kreative nicht so ein Add-on ist, sondern eigentlich mittendrin steht. So, und das hinzukriegen, das Ineinander und Zueinander, aber eben auch die Unabhängigkeit, weil am Ende sind es natürlich ganz verschiedene Logiken, die verfolgt werden müssen. Ich glaube, das ist eine der großen Baustellen der Kirche und da können wir noch so manchen Ruck nach vorne gut brauchen.
Also ich glaube, positiv kann man ganz viele Beispiele aufzählen. Also ob die jetzt RefLab oder Yeet oder Josephine Teske, die im Rat ist und bei Insta sehr aktiv. Alle evangelischen Synoden werden live bei YouTube übertragen. Man kann partizipieren heute und so weiter. Also es gibt, glaube ich, auf der intellektuellen Ebene ein großes Verständnis miteinander. Man könnte fast jede führende evangelische Person jetzt hier reinnehmen und alle würden sagen, das Digitale ist total wichtig, natürlich. Und die intellektuelle Ebene ist bei uns Protestanten meistens nicht das Problem. Ist eher die Handlungsebene und eher die organisatorische Ebene, die Machtebene. Also wie guckt man anerkennungstheoretisch jetzt da drauf? Was ist digital, was ist hybrid, was ist analog? Da wird man schnell feststellen, anerkennungstheoretisch, ja, die einzelnen Personen und Formate haben eine große Anerkennung, aber die strukturelle Macht im System ist schwach. Ja, also und da müsste man, glaube ich, nochmal drauf gucken gemeinsam und überlegen, wie kann da ein besserer Ausgleich geschehen? Das wäre, glaube ich, etwas, was aus meiner Sicht wichtig wäre. Manchmal ist es so, da muss man aufpassen, dass es gilt für so Erprobungsräume, FreshX, es gilt für digitale Angebote. Das darf nicht zum Feigenblatt der Institution werden, wo man sagt, ah, wir sind doch innovativ, wir sind doch digital, guck doch mal das an, ja, wir sind gar nicht nackt, ja, aber schon ziemlich, ne? Also deshalb glaube ich, man müsste so einen systemischen Blick mal drauf werfen und mal gucken, wie wird denn Geld und Macht verteilt und wie kann man das in die Zukunft hin noch verbessern.
Du hast gerade von der Bewegungsebene gesprochen, ne, glaube ich, so ein bisschen. Und dann habe ich, das ist natürlich die emotionale Ebene auch. Und ein Thema, was uns auch immer wieder begegnet, und das ist ja gar nicht nur in Kirche, also es ist ja auch wir als Eltern jetzt, ja, oder ich merke das auch an den Schulen, die Angst vor Social Media. Also, und ich habe mich gefragt, ob ihr euch da schon drüber Gedanken gemacht habt, weil diese Omnipräsenz von Social Media, da gibt's ja vielleicht auch Fragen auf die Theologie oder der Glaube, also eure Ethik, eine Antwort geben könnte. Also ihr macht auf jeden Fall das Thema Social Media auch auf in eurem Buch. Sind, glaube ich, anderthalb Seiten. Zumindest stellt ihr da mal so ein bisschen Social Media dar. Aber was würdet ihr sagen, welche Frage muss die institutionelle Kirche sozusagen oder könnte sie beantworten für das Thema Social Media?
Die sollte nicht anfangen, jetzt schon wieder die Fragen beantworten zu wollen. Die muss ein bisschen Landschaft und Gebiet und so kennenlernen und kartieren. Ich glaube schon, dass aus dem christlichen Glauben heraus Orientierung erwachsen kann, auch Einordnungen. Und dass wir bestimmte Grundeinsichten natürlich auch hier wieder anwenden können. Also Ambivalenz alles Menschlichen. Jede Innovation hat neue Chancen und neue Möglichkeiten, dadurch auch neue Risiken. Dafür brauchen wir ungefähr Kriterien, was dient dem menschlichen Leben, was hilft uns, wichtige Güter zu realisieren, wie Verbundenheit, wie Gerechtigkeit. So, und Social Media, es ermöglicht viel mehr Teilhabe, so als Sachen, die immer nur vor Ort entschieden werden von Platzhirschen. So dieses Durcheinanderbringen und Aufwühlen, das ist eine große Chance. Neue Verbundenheitsmöglichkeiten, all das stellt sich ein. Aber natürlich auch neue Verführungsgelegenheiten. So, das ist ja für den politischen Raum völlig offensichtlich, dass Social Media schon das Potenzial hat, Gefühlsaufwallungen zu produzieren, die kanalisiert, die gepusht, die gelenkt werden können, um Menschen gegeneinander aufzuhetzen. So, und das hat einfach mit Reptiliengehirn und Großhirnränder am Ende zu tun. Reflektieren, differenzieren, Empathie und Verbundenheit aufzubauen, dauert immer länger als Angst und Wut zu pushen. Daraus kann man ein Geschäftsmodell machen. So, und da gibt's ganze Empörungsbewirtschaftsunternehmen, die sagen, wenn wir unsere Zeitung retten wollen, müssen wir einfach nur genug Angst und Wut in die Menschen, Wut und Angst, dann bleiben sie uns bei Stange. Und das ist eine Gefahr, das ist ein echtes Risiko. Man muss schauen, wie kriegt man Menschen für die zweite Meile gewonnen, wo sie differenzierter und klarer und verständnisvoller miteinander wieder umgehen. Und das ist eine Herausforderung. Und die werden wir aber nicht so bewältigen, dass wir sagen, lass uns den ganzen Mist wieder abstellen. Früher war ja auch schön. Nee, einen Weg zurück gibt's nicht. Und schön war früher auch nicht alles.
Ich finde das tatsächlich auch eine gute und wichtige Frage, wo Kirche auch einen Beitrag liefern kann. Also als ein Teil der Gesellschaft, wo wir alle vor denselben Herausforderungen stehen, ja, und Bayern und Hessen gehen ja gerade voran, überlegen Handyverbot in Schulen und so, und dann könnte man ja sagen, ja, das ist okay, können sie machen, aber was wäre denn aus evangelischer Perspektive ein Beitrag in diese Debatte, ja, also wo wir sagen immer, evangelisch heißt Konfession der Freiheit, der Mündigkeit, der Selbstentscheidung, was für Kompetenzen brauchen denn Zehnjährige, damit sie mit der Freiheit, die sie haben, in Social Media umgehen können? Wo sind da Grenzen? Wo kann man Mündigkeit fordern? Wo kann man Umgang fordern? Und natürlich, da darf man nicht naiv sein. Wir kennen die theoretischen Diskussionen, Felix Stalder, Referenzialität. Natürlich beeinflussen die sozialen Medien uns und verändern tatsächlich auch die analoge Welt. Ja, das fließt ineinander. Natürlich bilden sich Gewohnheiten ab, ja, von unserem Gehirn, wie Thorsten sagt, bis hin in unsere Handlungen hinein. Natürlich sind da Räume, die beschämend sein können für junge Menschen und so weiter und so fort. Und da Räume der Mündigkeit, der Übung zu bieten, wie kann ich pädagogisch damit umgehen? Das sind, glaube ich, schon Dinge, die uns als, sage ich mal, ganz grob evangelische Kirche gut zu Gesicht stehen. Nicht zu sagen, wir wissen es besser oder wir haben eine Lösung, sondern zu sagen, wir wollen Teil der Lösung sein, weil wir immer Teil der Menschen sind, weil Glaube immer Teil unserer menschlichen Kommunikation ist. Es gibt kein Glauben ohne Kommunikation. Ja, und Social Media ist ein Teil der Kommunikation heute und deshalb ist das total wichtig und ist das ein evangelisches, ganz wichtiges Thema. Und da, finde ich, sind gerade auch YEAD und andere Netzwerke auch besonders gefragt, da konstruktiv auch vielleicht didaktische Vorschläge mal zu machen und so weiter. Und es gibt ja auch dann evangelische Schulen und evangelische Kitas, Bildungsstätten, CVM-Hochschule. Wir versuchen natürlich jetzt auch junge Menschen schon im Studium, wie gehen wir damit um? Also das sind natürlich ganz zentrale Themen.
Also viele offene Fragen, wie auch in eurem Buch. Jetzt mal, dass wir da nochmal hinkommen. Wer sollte euer Buch lesen? Was ist die Zielgruppe?
Wir zielen da auf einen ganz charmanten Zwischenraum, wo sich Menschen treffen können aus unterschiedlichen Richtungen. Also wir wollen schon, dass diejenigen, die mit Kirche beruflich und mit Theologie und mit Schule und Unterricht und so weiter zu tun haben, dass die hier einfach mal einen Gesamtentwurf mitbekommen. Christliche Ethik, evangelische Ethik in den Feldern von Geschlecht, von Liebe, Sexualität und Beziehung. So, und wir haben es so verfasst, dass es wissenschaftlich gegründet ist, absolut in dem, was man heute wissen kann und muss und in dem, was diskutiert ist. So aber, dass wir es auch hoffentlich halbwegs zugänglich erhalten für die, die sagen, ich bin gar nicht vom Fach, aber ich gebe mir Mühe und ich kann auch Bücher lesen, die länger als 100 Seiten sind und so. Für die soll es auch sein. So, und in diesem Zwischenraum wollen wir sein. Also es ist sicher für viele anstrengend. So, aber ich glaube, es ist möglich, dass man auch unterhalb des Theologiestudiums sagt, nee, hat mir was gegeben, oh, habe ich was gelernt.
Immer auf Toilette nehmen und dann ein Kapitel lesen, oder?
Ja, genau. Jeden Abend. Ja, ich glaube, es ist für alle gut, die nicht denken, meine Meinung über Sexualethik in allen Fragen, das ist die absolute Wahrheit. Ich glaube, die brauchen es nicht lesen. Aber für alle anderen ist es, glaube ich, total interessant, weil ich glaube, jetzt mal ganz ehrlich, es ist auch ein Gebiet, das sehr unsicher ist gerade. Also es geht schon los, wie sprechen, also sprechen über Sexualität war schon immer schwierig und jetzt ist es irgendwie noch schwieriger. Ja, was ist non-binär und Transidentität und dieses Gebiet verändert sich. Während dem Schreiben hat sich das Gesetz verändert, da mussten wir das Kapitel nochmal umschreiben und so weiter. Da ist ja unglaublich viel gerade in Bewegung. Dann Sexualität in der digitalen Welt und da erstmal so ein bisschen der Versuch, überhaupt eine Sprache zu geben, eine Orientierung zu geben, noch überhaupt gar keine Wertung zu sagen, okay, das gibt es, ja, es gibt ein biologisches Geschlecht, ein soziales Geschlecht und so weiter und so fort. Erstmal diese deskriptive Beschreibung und dann natürlich an verschiedenen Beispielen, ja, kommt man vielleicht auch zu unterschiedlichen Erkenntnissen. Ja, und da merkt man, ah, okay, ich betone eher das, du eher das. Aber darüber sprachfähig zu werden, über die eigene Meinung, also damit beginnt das ja, kann ich meine ethische Meinung jemand anders erklären überhaupt? Oder habe ich einfach eine Meinung? Das ist halt so. Ja, immer schwierig, ne? Und zu sagen, nee, ich erkläre dir jetzt und ich kann das, weil es für mich plausibel ist. Und ich höre zu, ah, okay, und merke, jetzt erkläre ich dir mal meins. Und dann kommt man irgendwie zusammen. Und ich glaube, wer daran Interesse hat, der ist genau richtig für das Buch.
Auf welches gemeinsame Projekt freut ihr euch als nächstes? Wege zur Glaube, Liebe, Hoffnung? Was haben wir noch?
Ja, wir wissen es schon.
Also eine politische Ethik wird das nächste Ding. Man könnte sagen Wege zur Macht oder wie auch immer. Ne? Keine Ahnung.
Muss man Auswege aus der Macht. Aber egal.
Also wenn es die Welt in 3 Jahren noch so gibt, dass es noch Räume gibt zum ethischen Nachdenken, dann werden wir da liefern. Wir sind ja auch mit einer ganz langen Anlaufspur in politischen Dingen drin. Das muss aber natürlich ganz dringend komplett mal durchgearbeitet werden. Und das werden wir starten. Das wird dies Jahr im Podcast schon losgehen und wir werden schreiben wie blöde und gucken, was noch zu retten ist. Ne? Denn in der Welt ist was los.
Ja, und wir versuchen gerade das Gebiet nochmal zu erkunden, also nochmal zu gucken. Das war ja bei der Sexualethik für mich eines der nochmal wertvollsten Begegnungen. Wir haben ja auf der einen Seite die aktuellen wissenschaftlichen Diskurse gelesen, aber auf der anderen Seite, du hast vorhin gesagt, 8 so biografische Zeugnisse sind ins Buch gekommen, aber viele Gespräche, die wir geführt haben, nicht, weil Leute das nicht wollten oder sowas. Aber das war nochmal oft sehr wichtige komplementäre Hilfestellung, das Gebiet zu verstehen und wie Leute das Gebiet aus ihrer Sicht verstehen, ja, und mit einer christlichen Sexarbeiterin zu reden oder sowas, ja, das, was in meiner Welt bis dahin einfach, das gab's einfach gar nicht, ja, und dann zu sehen, okay, bevor ich das bewerte, ich muss es erstmal verstehen, ja, und erstmal zuhören, das versuchen wir jetzt bei diesem politischen auch nochmal zu sagen, okay, wir gehen nochmal ein Stück zurück, wir nehmen uns jetzt Zeit die nächsten Monate, wir lesen, wir sprechen, wir hören zu, um nochmal so diese politische Karte auch, weil wir natürlich irgendwie mittendrin sind und auch beide auch engagiert und so, aber das ist, glaube ich, da nochmal jetzt wichtig und dann sind die Podcasts ja immer ganz toll, Dinge auszuprobieren. Da haben wir ja auch für die Sexualethik in dieser Staffel ganz viel, sag ich mal ausprobiert und dann Feedback bekommen, ja, seitenweise und das dann zu verarbeiten, die eigenen blinden Flecke zu erkennen, die eigene Position zu korrigieren, manchmal auch zu festigen. Das ist ja tolle Möglichkeiten heute mit dieser großen Community, mit der wir unterwegs sind. Das ist ja ein Riesenprivileg, ja. Früher hat man immer nur allein in seinem Büro gesessen, hat ein Buch geschrieben und dann wurde es veröffentlicht, dann haben es ein paar 100 Leute gelesen und das war's. Heute ist man gemeinsam eigentlich fast in einem Schreibprozess drin. Man kriegt da viel mit und das macht es natürlich besser, ne? Also, weil da sind viele kluge Leute mit vielen Erfahrungen und das ist, finde ich großartig.
Und es ist auch eine schöne Zeit, die wir erleben. Also, das haben wir schon alles gelernt in diesem bösen, gefährlichen Internet, in Podcasts und Reels und Gesprächen und so. Also, dieser Kulturpessimismus, der so nahe liegt, dass alles irgendwie kaputt geht. Ja, es geht viel kaputt. Weltkriege gingen auch ohne Internet irgendwie schon ganz gut und so. Aber es entstehen ja auch Möglichkeiten. Ne? Wir lernen viel mehr kennen als je zuvor. Und das zu nutzen, also die Chancen zu sehen und zu nutzen und Schönes zu machen für diese Welt, da haben wir einfach große Lust drauf.
Ja, und es gibt so viel zu lernen noch, ne? Also das finde ich ist in dieser Zeit der Umformung und Transformation, wie wir sie immer so nennen, bei all den Schwierigkeiten, die das mit sich bringt, man kann neu lernen, ne? Also dieses Umlernen, das finde ich ist großartig. Du hast vorhin Sarah Vecera genannt als ein Beispiel. Was haben wir von Sarah alles gelernt? Ja, was für Perspektiven, was für Horizonterweiterungen. Wie großartig ist das, ne? Also zu
gemeinsam
sehen,
anders.
Ja, Wahnsinn. Ja. Unbedingt lesen. Ganz, ganz tolles Buch, ne? Also, aber das ist doch das Schöne an dieser Zeit, ne? Also, darüber könnte ich mich echt positiv ereifern.
Das Schöne ist ja auch, in dem Wort Transformation steckt ja auch immer die Hoffnung drin, die, ne? Also diese Hoffnung, dass eben was anderes kommt, wenn das Alte geht. Ah, ja. Und es ist nicht nur die Zerstörung, die da, deswegen, das ist ja oft diese Angst, ne? Wenn das jetzt geht und dann habe ich Angst, was kommt dann, sondern dass ihr diesen Begriff auch gewählt habt. Ist das Hoffnungsmoment schon da, was absolut. Ich auch sehr schön finde.
Ja.
Ich habe noch eigentlich immer zwei Standardfragen, aber eine davon habt ihr schon beantwortet. Und jetzt dürft ihr beide, ihr seid ja zu zweit, die gleiche Frage nochmal beantworten. Das ist die Abschlussfrage. Und zwar, wenn ihr eine Bühne hättet und eine Zielgruppe, die davor steht, also eine Gruppe von Menschen, die ihr euch selbst aussuchen dürftet, welche Botschaft hättet ihr für diese Menschen, die da stehen? Die wollen euch alle unbedingt zuhören und kommen dann genau für eure Botschaft.
Oh ja. Erstmal müssen wir überlegen, wer kommt da, ne? Wir haben bei UND Marburg dieses Jahr so ein bisschen das Thema, wir wollen besonders Menschen mit besonderen Herausforderungen und Behinderungen sichtbar machen. Ich habe jetzt gerade einen Gottesdienst der sanften Töne für Post-Covid-Menschen und so weiter. Ich würde mir diese Menschen sehr wünschen und ich würde ihnen einfach sehr, sehr gerne sagen, sie sind gesehen, sie sind total wichtig. Wir müssen von ihnen mehr lernen, wir wollen lernen, wir sind bereit zu lernen und sie sind ein ganz wichtiger Teil von Kirche und von unserer Gemeinschaft und es tut mir sehr weh, wie viele dieser Menschen gerade isoliert sind und wie Kirche sich nicht darum kümmert und nicht genug kümmert und das wäre, glaube ich, etwas, was ich mir sehr wünschen würde.
Wenn du auf der Schiene Empowerment bist, würde ich auf die Ebene Reparatur gehen. Ich fände schon wirklich mal gut, ältere Herrschaften, da können auch Frauen drunter sein, aber ältere Herrschaften zu haben und für die eine Predigt zu halten oder einen Vortrag, der in ihnen das Gefühl wieder hervorruft, einmal warst du jung, einmal warst du unsicher und hattest Angst, übersehen zu werden. Einmal wusstest du auch noch nicht alles. Einmal warst du ohnmächtig. Du kennst das alles und du kennst die Angst und du kennst die Ratlosigkeit, die damit verbunden war. Einmal warst du das alles. Und wie gehst du mit den Menschen um, die es jetzt sind? Siehst du sie noch? Hörst du sie noch? Hast du das noch vor Augen? Kannst du absehen von all deiner Macht und deinen Kompetenzen und deinen Gewissheiten und jetzt in deiner letzten Lebensphase alles tun, dass du diesen Menschen Chancen hinterlässt, Möglichkeiten, Räume, dass sie nicht nur von dem, was du hinterlässt, zehren müssen, sondern dass du auch mal einen Schritt beiseite gehst und wieder neugierig wirst und wieder verständnisvoll wirst und dich einfühlen kannst, in dies einmal warst du jung und hast Chancen gebraucht und Unterstützung gebraucht. Wir sind in unserer Kultur eine Welt mit bisschen wenig junge Menschen und vielen Leuten, die einfach im Weg stehen und nicht zuhören und vieles niederschreien, da wünschte ich mir, dass da Leute auch mit 60, 70 noch mal ein bisschen lernen zu sagen, hätten wir das geil gefunden mit 20, wahrscheinlich nicht. Bisschen ändern kriegen wir vielleicht noch hin.
Dankeschön, ihr zwei. Dankeschön, dass ihr da seid. Dankeschön, dass ihr all diese tollen Projekte macht, euren Podcast, eure Bücher. Und ich freue mich auf euren Live-Auftritt auf dem Kirchentag. Das war der Yeet-Podcast, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wollt ihr im Social-Media-Game auf dem Laufenden bleiben, dann abonniert doch sehr gerne unseren Newsletter und diesen Podcast und auch Karte und Gebiet. Und auf Instagram findet ihr uns unter @yeet-netzwerk und Tobias und Thorsten werde ich da auch verlinken in unseren Shownotes und die findet ihr dann auch auf Instagram. Wenn ihr mehr weiterführende Gedanken und Inspirationen zu christlichem Glaube, Gottesbildern und Spiritualität habt, dann folgt uns sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr da seid.
Ja, ciao. Tschüss und danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ciao. Mir auch. Ciao.